Wer bewaffnet die Ukraine? Um diese und andere Fragen dürfte es heute gehen beim Treffen der Außenminister der Europäischen Union in Luxemburg. Gerade erst hat sich ja gezeigt, dass die USA wohl doch keine Langstreckenraketen liefern werden. Zelensky macht sich beim Treffen mit Trump vergeblich Hoffnungen auf solche Waffen. Stattdessen folgte Trump offenbar dem Wunsch des Kreml-Chefs Putin, der ihn telefonisch vor einer Eskalation gewarnt haben soll, wenn solche Waffen ins Spiel kämen. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt sprechen mit dem Russland-Experten und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Manfred Zapper. Wenn wir darauf schauen, wer eigentlich Russland bewaffnet. Von iranischen Drohnen haben wir schon gehört, von Soldaten aus Nordkorea. Aber was für Erkenntnisse haben Sie darüber, woher die Waffen stammen, die Russland hier einsetzt?
Ein Großteil sind Eigenproduktionen. Wir haben sehr lange am Anfang des Krieges unterschätzt, wie stark eigentlich noch die Logik des Ost-West-Konflikts gilt. Die Sowjetunion hatte erhebliche Vorbereitungen für die Führung eines lang andauernden Krieges getroffen. Und das hat Russland einfach geerbt. Und das hat sowohl bürokratisch-administrative Ausprägungen als auch materielle. Und ein Großteil der Ressourcen, der Rohstoffe, der Technik, die verfügt Russland seit Jahrzehnten selbst. Und dazu kommen jetzt die neuen Sachen, die Sie in Ihrer Anmoderation angesprochen haben.
Nun dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine schon so lang, da ist das Thema Nachschub völlig neu zu denken. Wie hat sich das denn über die Zeit entwickelt? Also sowohl bei der Herstellung als auch bei der Logistik dorthin, wo Waffen eingesetzt werden?
Bereits im Juli 2022 gab es zum Beispiel von Putin und vom Verteidigungsministerium Vorgaben der industriellen Mobilisierung. Und das ist ein Instrument, was komplett eigentlich den zentralistischen Zugriff des Landes auf die Industrie, auf den Rüstungssektor ermöglicht hat. Das sind etwa 8000 Unternehmen und da ist alles möglich. Also die bevorzugte Lieferung von Rohstoffen, komplett anderes Arbeiten. Die Leute in den Rüstungssektoren arbeiten jetzt 12-Stunden-Schichten, 6 Tage, Urlaub ist aufgehoben worden. Es wird mehr Lohn und Gehalt bezahlt. Also das ist eine Form der Mobilisierung, die eigentlich relevant ist für die Logistik. Und dann gibt es natürlich die politische Entwicklung, dass in dem Augenblick, in dem der Westen die Sanktionen verhängt hat, 2014, 3 Elemente eigentlich ins Spiel kommen. Einmal hat Russland versucht, diese Elemente, die vorher aus Südkorea, aus Deutschland, aus der Europäischen Union gekauft wurden, Halbleiter, Elektronik, optische Geräte, zu substituieren. Wenn sie das nicht bekommen haben, sie versucht, die Güter über Umwege zu beziehen. Das heißt, zum Beispiel wurden deutsche Maschinen über Drittstaaten, etwa die Türkei, eingeführt. Und das, was das Neueste ist, was etwa seit 2 Jahren wirklich greift, ist, dass sie einen massiven Teil der Hightech-Produkte, die sie für die Kriegsführung brauchen, aus China bekommen. Also die Komponenten für Motoren, für Batterien, für die Drohnen, die werden maßgeblich aus China geliefert. Da gibt es manche Kampfdrohnen, die Russland zusammenbaut, die bestehen zu 75% aus chinesischen Komponenten.
Nun haben Sie schon angesprochen, dass Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und die Finanzierung der Waffen ja auch ein Bestandteil davon ist. Wenn man sich die Finanzierung dieser Waffen vor Augen führt, muss man sich das so vorstellen wie bei uns, also dass da ein Ministerium Steuergeld bereitstellt und ein Beschaffungsamt tätig wird, oder wie läuft das?
Sehr viel direkter. Der gesamte Rüstungssektor ist in große Kooperationen aufgeteilt. Auch das ist ein Erbe der Sowjetunion. Wir haben heute den sogenannten Rostec-Konzern oder wir haben Roskosmos und wir haben Rosatom. Und das sind jeweils große Unternehmensverbände, die mehrere tausend Unternehmen kontrollieren und durch zentralistischen Zugriff Geld aus dem Haushalt direkt dort hingeben. Das, was in der Europäischen Union ja ein zentrales Problem ist, die Fragmentierung der Rüstungsindustrie, ist in Russland nicht der Fall. Russlands Volkswirtschaft ist einfach sehr viel leistungsfähiger, als wir häufig dazu neigen, sie wahrzunehmen. Und in dieser Hinsicht ist die direkte zentralistische Logik auch wiederum ein Erbe der Sowjetunion, ein Vorteil in der Durchsetzung der industriellen Mobilisierung zu Rüstungszwecken.
Heute tagen in Luxemburg auch die Energieminister der EU. Da geht es um russische Lieferungen von Öl, Gas, auch Flüssiggas, LNG. Kann man die unterbinden?
Ja, man sollte sie unterbinden, denn das ist ja schon eine der paradoxen Geschichten. Wir haben also als Deutschland oder ein Großteil der Staaten der EU auf den Bezug von leitungsgebundenen Gas verzichtet. Das ist richtig und wichtig. Es gibt allerdings Ausnahmen und diese Ausnahmen sind beispielsweise Ungarn oder die Slowakei. Die beziehen nach wie vor Gas und die beziehen auch Öl. Und es gibt relevante Einnahmen, die Russland erzielt aus dem Verkauf von Flüssiggas, was insbesondere nach Frankreich, nach Belgien oder so geht. Und ein Bereich, der wirtschaftlich und politisch und militärisch auch relevant ist, der überhaupt nie in der Europäischen Union diskutiert wird und auch in Ihrer Frage eben nicht aufgetaucht ist, ist der gesamte Nuklearsektor. Denn es gibt immer noch große Lieferungen von Natururan und Uranerzeugnissen, Brennstäbe für die Reaktoren in Ungarn, Finnland, der Slowakei, Bulgarien. Da müsste rangegangen werden, weil das eine relevante Einnahme für Russland ist, aus der die russländische Kriegsführung sich weiter speist. Und ganz genau das Gleiche betrifft natürlich den unheimlich wichtigen LNG-Import. Auch da gibt es keinen Grund, warum es hier die Ausnahmen aus dem Sanktionsregelwerk geben sollte.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.